Gegengerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute, neben einer Nachschau zum 22. Spieltag, unser Heimspiel gegen Jena, mit ein paar Gedanken zur allgemeinen Situation der Eintracht. Ich beschreibe zunächst kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Jena, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an einer Analyse des Spiels versuche. Ich mache mir dann Gedanken zu der aktuellen Situation der Eintracht und wie es weitergehen soll. Anschließend komme ich darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es wie gewohnt einen Ausblick auf das nächste Spiel, unser Auswärtsspiel beim MSV Duisburg, sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Jena. Jena ist mit 12 Punkten abgeschlagen Tabellenletzter. In den letzten 5 Spielen gab es 3 Niederlagen, aber auch 2 Siege. Am letzten Spieltag ein 1:2 gegen Münster. Eintracht ist mit 33 Punkten Tabellenfünfter. In den letzten 5 Spielen gewann Eintracht einmal, spielte zweimal unentschieden und verlor 2 Partien. Im letzten Spiel gab es ein 1:4 bei den 60ern. Die Aufstellung gegen Jena. Das System ist ein 4-2-1-3. Überraschend sitzen Nerik und Fürstner auf der Bank. Dafür spielen Otto und Kammerbauer. In der Innenverteidigung ersetzt Becker Robin Ziegele. Somit beginnt folgende Aufstellung. Jasi im Tor, Kessel, Becker, Nkansa und Kiewski in der Abwehr, Wiebe und Kammerbauer im Mittelfeld, davor Otto und im Sturm Bär, Poirier und Biancardi. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Jena. Eintracht beginnt das Spiel mit einem zielstrebigen und gut anzuschauenden Spielzug, bei dem Poirier leider bei der abschließenden Flanke der Ball über den Schlappen rutscht. Das sah doch mal richtig gut aus. 5. Minute. Flanke von Biancardi, die abgefälscht wird. Poiriers Seitfallzieher geht knapp neben das Tor. 13. Minute. Steffen Kansa im Tiefschlaf. Obermeier schnappt sich die Kugel und legt ab auf Günther Schmidt, der freistehend an Jasi scheitert. 19. Minute. Nächste Chance Jena, wieder ist bei Jasi Endstation. 21. Minute. Die dritte große Chance für Jena endet in der Führung durch Günther Schmidt, der frei vor Jasi steht und im zweiten Versuch einschiebt. 0:1. Mit diesem 0:1 geht es auch in die Pause. Zweite Halbzeit. Kobylanski und Proschwitz ersetzen Kansa und Otto. Eintracht macht jetzt Druck. In der 50. Minute scheitert Becker noch an einem Reflex von Torwart Koppens. 2 Minuten später macht es Bär besser, der nach einer Ecke den Ball von Wiebe bekommt und aus der Drehung ins Tor trifft. Ausgleich. Danach alarmen Eintrachts Bemühungen aber wieder. Auch eine rote Karte für Jena in der 87. Minute und 5 Minuten Nachspielzeit genügen nicht, um hier noch den Siegtreffer zu erzielen. Richtig große Chancen bleiben Mangelware, sodass die Partie 1:1 endet. Fazit: Nach einer sehr schwachen ersten Hälfte spielt Eintracht nach dem Wechsel nur 10 Minuten druckvoll, sodass am Ende das Unentschieden in Ordnung geht. Ein erneut enttäuschender Auftritt der Eintracht. Meine Analyse sieht wie folgt aus: Hinten wackelig, nach vorne ideenlos und ohne Tempo. Leider hat sich am schwachen Auftreten der Eintracht nichts geändert. Antwerpen sucht weiterhin nach seiner ersten Elf. Die größte Baustelle bleibt hierbei das Mittelfeld. Die fehlende Bindung zwischen den Mannschaftsteilen ist in erster Linie hier zu finden. Denn sowohl defensiv als auch offensiv liegt hier einiges im Argen. Es fehlt zum einen erkennbar an Mut, Tempo aufzunehmen, in 1-zu-1-Situationen zu gehen und für einen Pass in die Tiefe auch mal Risiko auf sich zu nehmen. Allerdings wird durch das fehlende Tempo und wenig aktives Freilaufen auch keine Anspielstation geschaffen. So sind die Stürmer öfter gezwungen, sich zurückfallen zu lassen und sich die Bälle zu holen. Es kommt vermehrt zu Sicherheits- oder auch Rückpässen. Das fehlende Erlaufen von Überzahlsituationen ist wirklich erschreckend. So hat es der Gegner leicht, bereits durch leichtes Pressing Eintracht von der Gefahrenzone wegzuhalten. Es fehlt an Tempo und Ideen. Hinzu kommen Fehlpässe und falsche Entscheidungen in Bezug auf Passspiel, Dribblings und Abschlüsse. In der Defensive ist die zu große Passivität äußerst kritisch. Wir stehen zu weit vom Gegner weg, laufen die Spieler nicht oder zu spät an, lassen vor allem zwischen Mittelfeld und Abwehr zu große Räume und verschaffen dem Gegner zudem durch individuelle Fehler immer wieder Vorteile. Jena hat gezeigt, wie man durch engagiertes Anlaufen auf den Seiten teilweise mit zwei Mann den Gegner zu Rückpässen zwingt und die Passwege zustellt. Hier fehlt es mir bei der Eintracht eindeutig an Aggressivität und Einsatzwillen. Das leidenschaftliche Auftreten, das Kammerbauer im Interview beschrieben hat, habe ich nur 10 Minuten nach der Pause gesehen. Ausnahmen gibt es natürlich. Becker hängt sich rein, kämpft und geht voll in die Zweikämpfe. Kessel und Biancardi versuchen zumindest, mal über Dribblings etwas zu riskieren, wobei beide im Moment aber zu oft hängen bleiben und vor allem Biancardi oft zu eigensinnig ist. Kobylanski versucht ebenfalls, Vertikalpässe zu spielen, scheitert aber in erster Linie am fehlenden Mitdenken seiner Mitspieler. Poirier hat eine exzellente Ballbehandlung und ist kaum vom Ball zu trennen, aber zu häufig allein auf weiter Flur. Ich habe häufig beschrieben, dass Eintracht alle Zutaten besitzt, um vorne mitzuspielen. Es schwindet aber mittlerweile die Hoffnung, dass dieses Potenzial noch gehoben wird. Natürlich ist das auch eine Art Teufelskreis, denn die fehlenden Erfolgserlebnisse verunsichern die Spieler erkennbar. Aber es ist an der Zeit, mal einen Schritt zurückzutreten, die Situation der Eintracht in seiner Gesamtheit zu betrachten und zu ergründen, was hier eigentlich momentan schiefläuft. Die allgemeine Situation der Eintracht. Es sieht so aus, als ob Eintracht nach einem verheißungsvollen Start mehr und mehr im Mittelmaß versinkt. Christian Flüthmann wurde bereits in einer umstrittenen Maßnahme freigestellt. Nach 2 Siegen knüpfte Eintracht aber auch unter Nachfolger Antwerpen an die eher schwachen Auftritte an. In der Winterpause hatte Marco Antwerpen nun Zeit, unter anderem in einem Trainingslager das Team nach vorne zu bringen und bekam zudem sowohl mit Poirier als Torschützenkönig der letzten Saison als auch mit Heidenheims Rekordtransfer Biancardi 2 starke Offensivkräfte. Es war alles angerichtet. Aber auch nach der Winterpause hat sich nichts geändert. Mutlos, offensiv behäbig und ideenlos sowie defensiv wackelig präsentierte sich das Team. Hier drängt sich die Frage auf, ob und wie es mit der sportlichen Leitung weitergehen soll, womit neben Trainer Antwerpen auch Peter Vollmann gemeint ist. Hierzu werfe ich zunächst mal einen Blick zurück auf die Saisonvorbereitung. Ich habe in der 8. Folge dieses Podcasts ausführlich analysiert, warum der Kader entgegen aller offizieller Darstellung mit erfahrenen, teuren Spielern von einem erfahrenen Trainer, nämlich André Schubert, klar mit Fokus Aufstieg zusammengestellt worden ist. Und dass es nach seinem Weggang für Eintracht ein hohes Risiko dargestellt hat, mit Christian Flüthmann, einen Trainernovizen, mit Doppelbelastung, Stichwort Trainerschein in England, zu installieren. Unklar, inwiefern der zeitgleich vorgestellte Peter Vollmann dies überhaupt mitgetragen hat. Als Flüthmann wackelte, wurde er aus meiner Sicht bei erstbester Gelegenheit von Vollmann entfernt, damit mit Marco Antwerpen erneut ein erfahrener Trainer die Mission Aufstieg übernehmen kann. Im Winter wurde nunmehr mit Biancardi und vor allem mit Poirier erneut mit vermutlich eher teuren Leinen nachgelegt. Der erste Kardinalfehler ist, dass das Ziel Aufstieg nicht offensiv kommuniziert wurde. Alle Maßnahmen wären dann nämlich nachvollziehbar, treffen allerdings nicht notwendigerweise auf Zustimmung. Folgendes ist aus meiner Sicht unausgesprochen klar. Es wurde kurzfristig alles einem Aufstieg in dieser Saison untergeordnet. Im Poker würde man sagen, all in. Ein teurer Kader aus erfahrenen Spielern oder hochwertigen Leihspielern aus höheren Ligen. Ein erfahrener Trainer, der bereits mit weniger hochklassigen Kadern gute Ergebnisse abgeliefert hat. Jetzt das Nachlegen in der Winterpause. Mit Biancardi auch auf einer Position, die eigentlich bereits dreifach besetzt ist. Bei diesen Maßnahmen wird alles andere als Aufstieg als Ziel unglaubwürdig. Aber die Wette scheint nicht aufzugehen. Und damit wird das Risiko, das Vollmann eingegangen ist, potenziell zum Boomerang für den Verein. Denn ins Laufen rechnet man die neuen Spieler dazu insgesamt 17 Verträge aus, darunter 5 Laien. Allerdings gibt es auch 8 Optionen auf ein weiteres Jahr. Nichtsdestotrotz besteht der mittlerweile auf 29 Spielern aufgeblähte Kader aus 7 Spielern, die 30 Jahre alt sind oder es diese Saison werden. Darunter Leistungsträger wie Fürstner, Nerik und Kessel. Antwerpen wollte eigentlich einen Kader aus 22 Spielern. Vollmann ist es hier nicht gelungen, bis auf Nick Otto entsprechend Spieler loszuwerden, mit denen nicht geplant wird. Während die von Antwerpen zu verantwortenden Laien von Amade, Goden und Kammerbauer nur mäßigen Erfolg hatten, sieht das Ganze bei Biancardi und Poirier durchaus anders aus. Die beiden beginnen, Stand heute, langsam ihren Wert zu zeigen. Für ein Urteil ist es aber noch zu früh. In jedem Fall wäre ich deswegen vorsichtig, Vollmann für schlechte Spielerverpflichtungen verantwortlich zu machen. Viel mehr Sorgen machen die auslaufenden Verträge und die damit automatisch einhergehende Unruhe. Auch wenn diese nicht so heftig ausfallen muss wie im Fall Becker. Auch wenn aus meiner Sicht hier Vollmann richtig gehandelt hat, indem er demonstriert hat, dass sich Eintracht nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Aber die Sorge der Fans, was passiert, wenn Eintracht nicht aufsteigt, kann Vollmann zumindest im Moment nicht zerstreuen. Er hat ganz offensichtlich voll darauf gesetzt, dass Antwerpen das Team zum Aufstieg führt. Gelingt das, werden die Karten im Sommer ohnehin neu gemischt. Bei Poirier besteht eine Kaufoption, für wichtige Spieler wie Kiewski und Fürstner zumindest eine Verlängerungsoption. Ansonsten macht mir nur der auslaufende Vertrag von Becker echte Sorgen. Für die zweite Liga wäre es aus meiner Sicht okay, einen etwas größeren Umbruch einzuleiten. Anders sieht es aus, wenn der Aufstieg nicht gelingt. Dann ist im Endeffekt viel Geld ohne Effekt verbrannt worden und der Umbruch wird dann wohl schmerzhaft. Zudem hat Vollmann einen Trainerwechsel zu verantworten, der ohnehin fraglich, aber dann unnötig war. Vollmanns risikoreicher Kurs könnte Eintracht vor eine schwere Zukunft stellen. Ein noch größeres Problem besteht auf der Trainerseite. Ich habe viel Hoffnung in Marco Antwerpen gesetzt. Bisher hat er mich enttäuscht. Ihm ist es in der Winterpause nicht gelungen, ein schlagkräftiges Team aus den zweifelsohne starken Individualisten zu formen. Seine häufigen Wechsel tragen nicht dazu bei, ein eingespieltes Team zu erzeugen. Und dass er einen Bernd Nerik auf die Bank setzt, ist für mich tatsächlich vollkommen unverständlich. Dennoch wäre es falsch, Vollmann und Antwerpen jetzt zu entlassen. Eine Entlassung von Antwerpen macht nur Sinn, wenn Eintracht Gefahr laufen sollte, nach unten durchgereicht zu werden. Ansonsten soll er diese Saison bis zum Schluss bleiben. Auch ein Rauswurf von Peter Vollmann bringt im Moment gar nichts. Entweder hat er mit seiner Strategie doch noch Erfolg und straft uns alle Lügen. Wenn dem nicht so sein sollte, und es sieht so aus, als ob das so kommen würde, muss vorher unbedingt ein Nachfolger gefunden werden. Ein Nachfolger, der dann in der Lage ist, auch ohne teure Spieler einen zukunftsfähigen Kader zusammenzustellen. Vielleicht schaut man sich mal in der Regionalliga um, wer hier auch ohne große Mittel erfolgreichen Fußball spielen lässt. Kleine Brötchen backen, aber leckere. Wir werden dann Geduld brauchen, so viel ist klar. Die Vollmann-Strategie darf dann nicht wiederholt werden. Gesucht wird dann ein neues Duo Arnold-Lieberknecht, die aus wenig viel machen können. Geld sollte dann lieber in eine Scouting-Abteilung gesteckt werden. Ein böser Fehler, diese aufzulösen. Ich halte übrigens auf gar keinen Fall irgendwas davon, Leute wie Krupke oder Dogi als Interimslösungen zu installieren. Hier verbrennt man im Zweifel Identifikationsfiguren. Zudem hat Krupke keinerlei Erfahrung als sportlicher Leiter. Was mich nachdenklich stimmt, der Aufstieg ist fast schon abgehakt. Es wird und wird nicht besser. Dazu unsägliches Verhalten einiger Zuschauer, die bereits vor dem Spiel einzelne Spieler auspfeifen. Ich hoffe, diese Pfeifen bleiben ab sofort zu Hause. Das geht gar nicht. Was mich hoffnungsfroh stimmt, ist ein Spiel, das gar nichts mit Eintracht zu tun hat. Werder Bremen war auf einem absteigenden Ast, spielte nur noch Mist. Es war eigentlich nur noch unklar, wie hoch die Niederlage im Pokal gegen die Gipfelstürmer aus Dortmund ausfallen würde. Und dann gewinnen die Bremer 3:2 gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner. Wir fahren also einfach nach Duisburg und tun so, als sei das ein Pokalspiel. Wir haben doch eh nichts zu verlieren, also Volldampf voraus. Vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung. Damit kommen wir kurz zu einer Vorschau auf das Spiel gegen Duisburg. Duisburg ist mit 43 Punkten Tabellenführer. In den letzten 5 Spielen gab es 3 Unentschieden sowie 2 Siege. Am letzten Spieltag ein 4:1 bei Preußen Münster. Bester Torschütze ist mit 13 Toren Moritz Stoppelkamp, der auch mit 20 Punkten bester Scorer ist. Der Tribünentrainer spricht hierzu kurz und knapp: Das Team wird in einem 4-2-3-1 spielen und so aussehen. Jasi im Tor, Kessel, Becker, Burmeister und Kiewski in der Abwehr, davor Nerik und Fürstner, Biancardi, Kobylanski und Bär spielen im offensiven Mittelfeld, davor Poirier als Spitze. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!